Donauflaschenpost, der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon, eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Klatsch, wieder mitten rein. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Donauflaschenpost. Ich bin Stefan Oschwart, Host und Kurator des Fokusthemas der Leipziger Buchmesse 2026, Donau, unter Strom und zwischen Welten. Von Haus aus bin ich Journalist, ich war Südosteuropa-Korrespondent der ARD, daher kenne ich auch fast alle Donau-Anrainerstaaten. In dieser Folge gibt es Auszüge aus einem Online-Event der PR-Agentur Literaturtest aus Berlin nachzuhören. Sie übernimmt die Pressearbeit für den Donau-Schwerpunkt der Leipziger Buchmesse 2026. Dieses Event fand statt am 4. Dezember 2025. Was ist drin? Ein Interview mit einem Autor, der auch Gast auf der Bühne in Leipzig sein wird. Viele Buchtipps rund um das Thema Donau und mehr Infos zum Fokusthema und seinen vier Kategorien. Worum geht es beim Fokusthema rund um die Donau? Wir haben für das Fokusthema vier Kategorien identifiziert, die aber durchlässig sind. Sie fließen ineinander. Erste Kategorie, Donau als Brücke oder Grenze. Für die Römer war der Fluss der Nasse Limes. Die Sowjets gaben dem Einmarsch in die GSSR den Codenamen Donau. Die steht hier für westliche Einflüsse. Die Donau wurde als Rote Donau Teil des Eisernen Vorhangs inklusive Schießbefehl. Und der Slowake Michal Chvorecký beschreibt in seinem neuen Buch Dissident die Doppeldeutigkeit der Donau. Grenze und Brücke in die Freiheit. Susanne Gregor, ebenfalls Slowakin, erzählt in Halbe Leben das Leben einer alleinerziehenden Slowakin, die in Oberösterreich als Pflegerin eine Familie managt und darüber ihre eigene verliert. Die Donau, die Dienstleister aus dem Osten von den Arbeitgebern im Westen trennt.
Sie kommen, um Kellner zu sein, um an der Tankstelle zu arbeiten, um zu pflegen. Sie kommen für dienende Rollen. Sie kommen, um als Europäer zweiter Klasse den Europäern erster Klasse zu dienen. Aber was da eigentlich zwischenmenschlich wirklich sich abspielt oder wie sich das wirklich anfühlt, das war das, was mich interessiert hat in diesem Roman.
Das sagt Susanne Gregor, slowakische Autorin, die jetzt in Wien lebt. Zweite Kategorie des Donauthemas in Leipzig, die 3K sozusagen, Kulturen, Konflikte, Kräfte, Identität im Wandel. Ständiger Wandel macht den Donauraum aus. Reiche kommen und gehen, Römer, Byzanz, Stefan der Große, Osmanisches Reich, Donaumonarchie, Sowjetunion, Jugoslawien, Warschauer Pakt, EU. Im Donauraum, da wird beständig um Einfluss gerungen. Aktuell russische Welt versus liberale Demokratie, dazwischen politische Experimente wie etwa die illiberale Demokratie in Ungarn und auch in der Slowakei. In der Ukraine führen die Russen Krieg mit Drohnen und Panzern, aber auch Hybriden im Donauraum und nicht nur da. Das Ringen hinterlässt Spuren, wir finden sie als Sediment in der Sprache etwa. Jiddisch, türkische Vokabeln im Ungarischen, das Spanisch der sephardischen Juden, die im 15. Jahrhundert aus Spanien vertrieben worden sind. Wir finden sie bei Elias Canetti. Der sprach einst in einer Dreisat-Dokumentation darüber.
Ich bin in Bulgarien geboren, aber meine Muttersprache war nicht Bulgarisch. Ich sprach das alte Spanisch des 15. Jahrhunderts. Es war die Sprache, die die Juden aus Spanien mitnahmen, die dort während der Inquisition vertrieben wurden. Sie siedelten sich in der Türkei an und bildeten geschlossene Gemeinden, in denen eigentlich alles Spanische erhalten blieb. Das war die Sprache meiner ersten sechs Lebensjahre.
Sedimente brauchen Zeit, um sich abzulagern und dann kann der Schatz gehoben werden. Aber da, wo Menschen und ihre Kultur vernichtet werden sollen, wird Sprache und Kultur zum Widerstand. Wir sehen das am aktuellen Projekt der ukrainischen Bibliothek. Eine Initiatorin ist die ukrainische Autorin Tanja Maljatschuk.
Die ukrainische Bibliothek habe ich und Claudia Date gegründet, 22, und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, denn wir verstanden haben, dass es über die Ukraine nicht möglich zu sprechen, wenn es keine Bücher, keine Übersetzungen aus ihrem Erbe gibt. Auf Deutsch ist das fast gar nichts übersetzt. Die wichtigsten Figuren der ukrainischen klassischen Literatur wie Taras Schewtschenko und Lesya Ukrainka kennt man nur von den Namen, wenn überhaupt. Und da ich als Autorin sowieso nichts schreiben konnte und kann, während der Krieg noch herrscht, war das wahrscheinlich die beste Möglichkeit für mich, doch etwas zu tun für meine Kollegen in der Ukraine, für die Ukraine, für meine Herkunft, ja, wenn ich dann diese Übersetzungen zustande gebracht habe. Wir haben jetzt bereits 2 Bücher veröffentlicht und 26 kommen noch 4 Bücher und insgesamt 8 Bücher sind gedacht, geplant und jetzt in der Arbeit. Als Vorlage dieser Bibliothek habe ich an eine polnische Bibliothek gedacht, die mit 51 Büchern dann gemacht wurde und tschechische Bibliothek 31 und die ukrainische Bibliothek ist halt bescheiden, aber trotzdem mit Stolz mit 8 Bänden geplant. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man die ukrainische Klassiker jetzt anders betrachtet, dass sie in den europäischen Kanon, literarischen Kanon zurückkommen. Lesya Ukrainka ist einer der wenigen europäischen Autorinnen Ende des 19. Jahrhunderts und wir haben so wenige schreibende Autorinnen in jener Zeit gehabt. Sie ist extrem intelligent, schön, tief, klug. Ihre Erzählungen sind auch heute ohne jegliche Erklärungen total spannend zu lesen.
Dritte Kategorie: Wasserlinien, Lebensräume bzw. Lebensträume. Die Donau war immer ein Ort der Hoffnung. Hoffnungsträger war die Ulmer Schachtel, ein Boot mit Holzkabine und wenig Tiefgang. Und wenn die Auswanderer in der schwäbischen Türkei angekommen sind, dann wurden aus den Booten mittels Upcycling Häuser. Die neuen Siedler sollten die durch die Türkenkriege entvölkerten Gebiete wieder mit Menschen und ihren Träumen füllen. Aber die Ulmer Schachteln wurden auch zu Deportationsmobilen. Katharina Sigrid Eismann etwa beschreibt das in Mein innerer Schwarzwald. Sie ist selbst Nachfahrin deportierter Salpeterer. Betty Boras beschreibt die Wasserschübe der Keuschheitskommission von Maria Theresia in ihrem Roman Das Schönste aller Leben. Schon immer haben Menschen entlang der Flüsse gesiedelt. Das gilt auch für die Donau. Der Fluss nährt. Der Fluss ist aber auch begradigt worden. Er musste viel aushalten, etwa die Schwerindustriekombinate in Rumänien und Bulgarien. Die Donau ist aber auch kaltes Grab, etwa in Marko Dinics Buch Der Gesichter. Er beschreibt die Shoah in Serbien. Die Donau ist aber auch Fluchtweg in diesem Buch für die wenigen, die per Schiff nach Palästina entfliehen konnten. Im Donaudelta gab es furchtbare Lager während des rumänischen Kommunismus, eindringlich geschildert in Ondraš Viškis Aussiedlung, soeben bei Suhrkamp erschienen. Aber im Donaudelta finden auch die Liebenden zueinander. Etwa in Daniel Gräfes Roman Wir waren Kometen. In Dmitri Dinevs Jahrhundertroman Zeit der Mutigen, erschienen bei Kein und Aber, gerade ausgezeichnet mit dem österreichischen Buchpreis, ist die Donau alles. Trösterin, verbindendes Band. Aber auf der Donauinsel Belene ist auch ein grausames Arbeitslager. Dmitri Dinev sagt über die Donau:
All die Jahre, die ich in Bulgarien verbracht habe, war die Donau eine Grenze. Und natürlich, wir wussten auch alle Geschichten, dass gerade in diesem Teil der Donau einer der schlimmsten Konzentrationslager der Kommunisten war. Deswegen war es so, dass eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich nach Wien gekommen bin, eine der ersten Sachen war es, die Donau zu durchschwimmen. Mich von dieser Metapher zu befreien vielleicht. Vielleicht wollte ich das auch.
Vierte Kategorie ist Zeit und Wandel, Strom der Geschichte. Im Donauraum haben sich immer wieder Grenzen verschoben und die Geschichte hat Spuren im Sediment hinterlassen. Das tut sie auch in der Literatur des Donauraums. Das macht die Dynamik aus und das fordert von den Menschen Anpassungsleistungen. Im literarischen Jahrgang 2025-26 tauchen viele Autorinnen und Autoren nach historischer Schuld. Eine Spurensuche, oft in der eigenen Familie. Was hat Opa eigentlich im Krieg gemacht, ist eine Frage, die etwa Katharina Braschel umtreibt, eine junge Autorin aus Salzburg mit Donauschwabenwurzeln. Auch bei Daniel Zipfels Walküre spielt die NS-Vergangenheit eine Rolle. Er verwebt die Diktatur in Syrien und NS-Deutschland, Oma und Opa. Diesmal, es geht in beiden Fällen um Kriegsverbrechen. Das Ganze spielt auch am Donaustrand in Kritzendorf vor Wien und während der Flüchtlingskrise 2015. Hauptperson seines Romans ist ein Flüchtlingsberater, einer wie Daniel Zipfel, selbst der Jurist und Autor, weiß also, wovon er spricht. Buchempfehlungen. Die Buchtipps kommen von Annika Grützner. Sie leitet die Pressearbeit bei Literaturtest und sie stellt einige ausgewählte aktuelle Bücher zum Fokusthema Donau vor.
So, jetzt starte ich mit Susanne Gregors Halbe Leben. Stefan hat es gerade schon angesprochen. Der Roman ist bei Solner erschienen bereits im Januar, ist aber nach wie vor wahnsinnig aktuell und sehr empfehlenswert. Susanne Gregor stammt aus der Tschechoslowakei und lebt und arbeitet mittlerweile in Österreich. In Halbe Leben geht es um Clara. Clara ist erfolgreiche Architektin. Sie lebt mit Mann und Tochter in Oberösterreich. Und muss leider damit kämpfen, dass ihre Mutter pflegebedürftig ist. Irene zieht dadurch zu ihr ins Haus, aber Clara stellt schnell fest, dass das so alles nicht miteinander funktioniert. Sie engagiert also eine Pflegekraft über eine Agentur und diese Pflegekraft ist Paulina. Paulina ist alleinerziehende Mutter, hat zwei Söhne in der Slowakei und wechselt nun immer so im 2-Wochen-Rhythmus zwischen Österreich und der Slowakei hin und her, um eben Irene zu betreuen. Sie wird für die Familie in Österreich relativ schnell zu mehr als einer bloßen Pflegekraft. Also sie übernimmt auch viel im Haushalt allgemein, ist eine enge Bezugsperson für die Tochter tatsächlich, kocht auch, ist bei einer Dinnerparty dann dabei im Hintergrund. Also sie ist wirklich für die Familie eigentlich ein wichtiges Bindemittel, aber natürlich immer mit der Einschränkung, dass sie nicht zur Familie gehört und auch nicht gehören wird. Und das ist so der große Konflikt dieses Romans, diese Gegenüberstellung auch dieser unterschiedlichen Frauen, Clara, Paulina, die eine, die in Österreich ihr Leben führt und etabliert ist, und die andere, die eben immer zwischen diesen beiden Welten hin und her schwanken muss, während sie in Österreich praktisch sehr viel Zeit in einer Familie verbringt, die ihre eigene Familie ist, aber gleichzeitig eben in der Slowakei ihre beiden Söhne zurücklassen muss für temporär und diese schnell gar nicht mehr so darauf angewiesen sind, dass sie wieder da ist oder sie natürlich auch einfach Termine verpasst in der Slowakei, die sie dadurch nicht wahrnehmen kann. Also ein sehr eindringlicher Roman, wirklich sehr empfehlenswert und auch sehr dramatisch. Aber mehr will ich auch nicht dazu verraten, denn das soll dann jeder für sich selber erfahren und unbedingt dieses Buch lesen. Weiter geht es mit Maria Lenas und dann ins Schwarze Meer. Das ist bei Daniel Books erschienen. Daniel Books auf jeden Fall hier nochmal eine große Empfehlung für den Verlag generell, weil der natürlich, wie wir schon sehen können, den Namen Donau im Namen trägt und dementsprechend auch eine große Ausrichtung in diese Richtung hat. Und in diesem Buch hat Maria Lena 10 Porträts von 10 unterschiedlichen Frauen zusammengestellt. Es geht um Frauen aus dem 20. Jahrhundert überwiegend, die an der Donau, in den Ländern an der Donau wirken und leben und ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Es geht zum Beispiel um eine verfolgte Jüdin, es geht um Partisaninnen, die sich dem Widerstand anschließen, es geht um Hausfrauen, es geht um ganz viele unterschiedliche Frauen und alle verbindet eben das Element der Donau, die diese zusammenbringt. Also wer da einfach einen relativ schnellen und unkomplizierten Einblick in diese unterschiedlichen Lebensbiografien erhalten will, der ist ja auf jeden Fall bei diesem Buch bestens aufgehoben. 10 Porträts, 10 Frauen basierend auf wahren Begebenheiten, wahren Biografien, bis auf eine, da hat die Autorin dann eben ein bisschen Input aus anderen Geschichten zusammengefügt und das eben zu einer fiktiven Biografie verfasst. Weiter geht es mit Donau so blau vom Fotohistoriker Anton Holzer. Das ist im Herder Verlag erschienen. Und hier haben wir eine wahnsinnig schöne Bilderreise vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer. Es geht um verschiedene Stationen. Also Anton Holzer hat hier eine kulturgeschichtliche Abhandlung über die Donau verfasst und das anhand von alten Postkarten und Fotografien. Wir sehen jetzt hier auf dem Cover ein paar Beispiele. Er hat sehr, sehr viele Bilder zusammengesammelt und hat dann anhand der Bilder eben diese Route verfolgt und eben auch aufgeschrieben. Was kann man da sehen? Was macht die Donauschifffahrt? Was machen die Städte? Was sind Sehenswürdigkeiten? Wie hat sich das alles entwickelt? Wie hat sich das Reisen auf der Donau entwickelt? Und so hat man wirklich eine wahnsinnig schön aufgemachte Edition über diese 2800 Kilometer, die die Donau eben bis ins Schwarze Meer führt. Marko Dinics Buch der Gesichter wurde von Stefan auch gerade schon genannt. Das Buch stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises in diesem Jahr und ist bei Solna erschienen. Und der Autor selbst stammt aus Serbien, lebt und arbeitet aber mittlerweile auch in Österreich. In Buch der Gesichter geht es um Isaac, einen Juden, der in Serbien in der Nähe von Belgrad aufwächst. Und Marko Dinic spannt jetzt diese Geschichte um Isaac aus verschiedenen Perspektiven. Natürlich auch aus der Perspektive von Isaac erzählt, wie er die Shoah in Serbien erlebt, aber auch aus der Perspektive seiner Mutter, die in den 1920er Jahren plötzlich verschwindet, aus der Perspektive seiner Pflegeeltern, die sich um ihn kümmern und mit sich selbst und mit allem zu kämpfen haben. Es geht aber auch um seinen Pflegebruder, der sich den Partisanen anschließt. Und daraus ergibt sich ein großes gesellschaftliches, politisches Panorama und wirklich ein empfehlenswertes Buch der Erinnerungsliteratur. Und ein weiteres, schon mehrmals von Stefan genanntes Stück der Erinnerungsliteratur ist Dimitri Dimes Zeit der Mutigen. Der in Bulgarien geborene Autor lebt jetzt in Österreich. Das Buch ist bei Kein und Aber erschienen und hat in diesem Jahr den österreichischen Buchpreis gewonnen. Wir haben es hier mit einem Machtwerk an Seiten zu tun, schon genannt 1200 Seiten, aber da auf jeden Fall der Appell an alle, die das Buch interessiert. Ich wollte jetzt nicht näher auf den Inhalt eingehen, weil Stefan da schon sehr viele gute Punkte genannt hat, nur so viel gesagt. Man darf sich davon nicht abschrecken lassen. Also Dimitri Dinev hat eine sehr klare, schöne Sprache, die auch in den grausamen Momenten immer sehr poetisch und romantisch, kann man fast sagen, bleibt. Also was dazu führt, dass man wirklich so ein bisschen, ich will nicht sagen, durch die Seiten fliegt, weil man sich natürlich konzentrieren muss und weil ganz viele unterschiedliche Perspektiven in diesem Roman zusammenkommen von den Figuren. Aber dennoch ist es ein Buch, wo man natürlich sich Zeit lassen muss. Aber ich glaube, dass man da sehr schnell auch in diesen Leseflow kommt und sich davon nicht abschrecken lassen sollte. Also auch hier ein sehr empfehlenswertes Stück der Erinnerungsliteratur. Und wir freuen uns natürlich dann auch sehr, die Neff auf der Bühne in Leipzig erleben zu können. Mein innerer Schwarzwald von Sigrid Katharina Eismann handelt von der Verbannung von 27 Hotzenfamilien ins Banat Ende des 18. Jahrhunderts. Und auch dieses Buch ist bei Daniel Books erschienen. Und Sigrid Katharina Eismann selbst ist Nachfahren dieser Hotzenfamilien. Sie beschreibt in diesem Buch den Weg der Hotzenfamilien bis ins Banat. Also auch sie sind auf der Donau dann ins Exil getrieben worden. Und was besonders spannend ist, ist diese Parallelität, die sie zieht. Einerseits haben wir eben die Familien, die sich versuchen mit Briefen und mit Verlautbarungen zu wehren, die aber leider nicht weiterkommen, einfach ignoriert werden. Und zeitgleich schreibt sie auch über ihre Perspektive als Rumänien oder Nachfahren dieser Familien, die eben als Deutsche dann während der Zeit des Eisernen Vorhangs versucht, wieder nach Westdeutschland ausreisen zu dürfen. Ein Hinweis dazu, was das Buch auch sehr einmalig macht, finde ich, ist, dass viel wörtliche Rede im Dialekt geschrieben ist. Aber auch das, da darf man keine Angst vor haben, denn man kommt da wirklich sehr schnell in die Sprache rein und bringt natürlich nochmal einen ganz besonderen Blick auf diese Familien, auf die Sprache, auf die Kultur. Einfach, weil man auch wirklich viel näher dran ist, als wenn alles auf Hochdeutsch geschrieben worden wäre, würde ich jetzt mal behaupten. Also wer sich für diese Geschichte interessiert, 18. Jahrhundert, K&K ins Exil gehen, Gemeinschaften, die aufgebrochen werden, der ist hier auf jeden Fall auch bestens aufgehoben. Waldohreule von Adam Bodor, das ist ein ungarischer Autor, das Buch ist bei Sezession erschienen, übersetzt von Tinea Tanko. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, dieses Buch zusammenzufassen, denn es sind ganz, ganz viele Kurzgeschichten und Erzählungen. Und Adam Bodor ist da tatsächlich Meister seines Fachs. Also wer Kurzgeschichten gerne liest und liebt, der ist hier bestens aufgehoben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Kurzgeschichten, deswegen fällt es mir auch schwer, da irgendwas rauszupicken. Es gibt die unterschiedlichsten Figuren, es gibt die unterschiedlichsten Regionen, wo diese Figuren leben und wirken. Es gibt die unterschiedlichsten Probleme und das Ganze macht das Buch wirklich zu einem wahren Erfahrungsschatz an Kurzgeschichten. Und was sehr spannend war, dass ich bei vielen Kurzgeschichten dachte, ich würde da jetzt gerne noch verweilen, ich würde gerne noch bei den Figuren bleiben. Und ich denke, das macht auch Kurzgeschichten aus, dass sie eben einen ganz kurzen Impuls geben. Dann springt man weiter, aber man bleibt noch ein bisschen im Kopf hängen. Also wie gesagt, für Fans von Kurzgeschichten große Empfehlung. Und für die, die es werden wollen und auch so ein bisschen über den internationalen Tellerrand gucken wollen, mal nach Ungarn auf jeden Fall einmal reingucken. Es lohnt sich wirklich. Dann möchte ich noch einen Titel vorstellen aus der Republik Moldau, nämlich Die Königin der Kelchi von Julian Chokan. Das ist bei der Edition Noack und Block erschienen und wurde von Julia Richter übersetzt. In der Königin der Kelche geht es um den Politiker Nistor, der in Chișinău lebt und waltet und korrupt ist, Geld annimmt, seine Mitmenschen schlecht behandelt, unter anderem auch seine eigene Ehefrau, und einfach egoistisch durch das Leben geht und bisher damit durchgekommen ist. Jetzt stellt sich aber heraus, dass sich in seinem Vorgarten seines mit Korruptionsgeldern gebauten Schlosses ein Riss aufgetan hat in der Erde. Und dieser Riss wird zu einem Loch. Und dieses Loch wird gefüllt, ist aber am nächsten Tag wieder da. Und Nistor, ja, ist so ein bisschen ratlos, was er tun soll. Er wendet sich an seine Kollegen, die lachen ihn so ein bisschen aus. Was will er? Das ist sein Grundstück, sein Garten, er soll sich drum kümmern. Aber dieses Loch wird immer, immer größer und reißt schließlich den kompletten Garten und schließlich das komplette Haus mit sich. Zeitgleich hat Nistor einen Albtraum, in dem er davon träumt, dass dieses Loch zu einem riesigen Abgrund wird und schließlich die ganze Stadt Chișinău ins Nichts stürzt. Ja, es sieht sehr danach aus, dass das eine wahre Geschichte werden könnte, also dass aus diesem Albtraum die Realität werden könnte, denn das Loch wird weiterhin größer, es bedroht das Nachbarshaus und Nistor beginnt immer mehr Leute zu warnen, aber niemand glaubt ihm so richtig und das wird auch so ein bisschen ignoriert und niemand weiß so richtig, was man eigentlich tun soll. Und Nistor ist mittlerweile auch so ein bisschen verschrien als komischer Typ, weil er eben auch von dieser Vision, seinem Albtraum erzählt hat und schließlich gerät er an eine Wahrsagerin und diese Wahrsagerin erzählt ihm davon, dass das Loch der Abgrund aufzuhalten ist, wenn er die sogenannte Königin der Kelche um Vergebung bittet und durch diese eben auch Vergebung erhält. Wer diese Königin der Kelche ist und ob er Vergebung erhalten kann, das möchte ich nicht verraten. Es sei nun so viel gesagt, das Loch wird immer, immer größer und verschlingt schließlich immer mehr Häuser in Chișinău. Und Julian Chokan hat das sehr spannend beschrieben, denn es ist natürlich auch ein Gleichnis sozusagen auf die politische Situation in seinem Land, die er damit anprangern will. Also es gibt die politischen Parteien, die diese Situation dafür nutzen, um die jeweils andere Partei schuldig zu sprechen, die aber gleichzeitig gar nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen, um das Unglück zu verhindern. Und es gibt die Bevölkerung, die hilflos mit zusehen muss, wie die Stadt mehr und mehr im Nichts verschwindet und damit natürlich Lebensgrundlagen und Menschen und Tiere und alles generell, was sich in der Stadt befindet. Also auch hier eine große Leseempfehlung, gerade weil die Republik Moldau an Literatur im deutschsprachigen Raum leider gar nicht so groß präsent ist. Und wer da einfach auch in aktuellen Romanen reinlesen möchte. Das Buch ist mit sehr viel Humor geschrieben. Unbedingt auch hier einmal reinlesen.
Zu Gast beim Online-Event war auch Martin Zingel. Die Donau war für den Wiener Kompass auf einer ganz besonderen Reise. Annika Grützner hat ihn interviewt.
Und nun freue ich mich ganz besonders, dass ich gleich Martin auf die digitale Bühne holen darf. Kurz die Zusammenfassung, damit wir alle wissen, worum es geht. Martin ist Reporter und war unter anderem für Ärzte ohne Grenzen in Krisen und Kriegsgebieten unterwegs. Er ist außerdem Ethnologe. Das heißt, er kennt sich auch einfach in unterschiedlichen Kulturen und Regionen sehr gut aus. Und er ist die 2400 Kilometer auf dem Sultanstrail von Wien nach Istanbul gelaufen. Das Buch ist bei Knesebeck erschienen jetzt im Sommer und ist mehr als ein bloßer Wanderroman, sondern ist auch so eine kleine, ich würde mal sagen, Sozial-, Gesellschafts-, Naturstudio, alles in einem, was Martin da gerade so für sich entdecken konnte. Und jetzt, hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, ich hoffe, es funktioniert, ihr hört es mich alle.
Ja, super, ich kann dich hören. Und dann natürlich die erste Frage, die ich dir stellen möchte. Wie hast du das geschafft? Du warst 107 Tage unterwegs, 2400 Kilometer. Wie hat das funktioniert?
Ja, ich glaube, vorweg ist wichtig zu sagen, ich bin kein Reinhold Messner, ich bin auch kein Weitwanderer und ich bin im Grunde genommen auch nicht einmal ein Wanderer, sondern ich bin ein Stadtkind, ich komme aus Wien und für mich ist das höchste der Gefühle, mal irgendwie auf den Hausberg hier zu gehen. Das hat man dann in einer Stunde erledigt und ist dann sehr stolz auf sich. Ich hatte aber zum 40. Geburtstag eine kleine Gesundheitskrise, eine halbseitige Gesichtslähmung, die wiederum eine mittelschwere Sinn- und Lebenskrise in mir ausgelöst hat. Und ich wusste aus Erfahrung, dass ich eigentlich nur durch Bewegung zur Ruhe kommen kann. Und wie man weiß, ist Gehen sehr gesund und kann auch strapazierte Nerven heilen. Und so kam die Idee dann zustande, warum nicht mal irgendwie eine längere Wanderung oder einen längeren Spaziergang zu machen. Und ich wollte unter allen Umständen den Jakobsweg vermeiden, weil das für mich irgendwie ein No-Go war, mit einer halben Million Menschen da irgendwie im Gänsemarsch zu gehen und mich am Abend dann mit ihnen um Schlafplätze streiten zu müssen. Also habe ich mich nach Alternativen umgesehen und ich wollte aus Wien weggehen. Ich wollte aus meiner Tür rausgehen, die Tür ins Schloss fallen hören und mich nicht umdrehen, sondern einfach nur gehen, bis ich mal irgendwann irgendwo ankomme. Und wenn man Weitwanderwege sucht, die Wien inkludieren, dann ist das auch überschaubar. Und so stieß ich auf den Sultans Trail, der eben von Wien nach Istanbul führt. Und dachte mir, ja, warum nicht? Also
los geht's, ja.
2400 Kilometer klingt fürs erste Mal irgendwie lang genug. Da werde ich schon auf andere Gedanken kommen und habe mich dann einfach auf den Weg gemacht, ohne mich großartig vorzubereiten. Ich bin nicht mal irgendwie einen Testmarsch gegangen. Ich war ziemlich schlecht ausgerüstet. Wie gesagt, ich bin eher bin kein Stubenhocker, aber ich verbringe sehr viel Zeit auch am Rechner, Texte schreiben, Fotos editieren, Filme schneiden. Und für mich war dann einmal irgendwie ein anderes Programm angesagt, nämlich jeden Tag 10 bis 14 Stunden gehen.
Ja, sehr beeindruckend. Was hat das für dich bedeutet, dass du vor der Haustür starten konntest? Du bist ja um die Welt gereist, du hast auch in sehr, ich nenne es abwegigen Regionen gewirkt. Was war das für dich, dass du wirklich in Wien starten konntest?
Das war eigentlich mitunter einer der Gründe, warum ich mich für den Sultans Trail entschieden habe, weil ich die Idee einfach sehr reizvoll fand, jetzt nicht wieder in ein Flugzeug zu steigen, irgendwo hinzufliegen ans Ende der Welt und dann dort eine Wanderung zu machen, sondern einfach wirklich dieses Gefühl von, du packst dein Jausenbrot ein, du setzt den Rucksack auf und gehst aus deiner Wohnung raus und weißt nicht, wie lange du unterwegs bist, du weißt nicht, wo der Weg dich wirklich hinführt, was da auf dich wartet und irgendwann einmal kommst du irgendwo an und dann schaust, dass du wieder nach Hause kommst. Aber dieses tatsächliche von zu Hause aus losgehen, das war einer der Mitgründe. Einer von vielen, also einer der anderen Hauptgründe war, dass dieser Weg, dieser Sultans Trail, die Idee dieses Sultans Trails ist 500 Jahre alt. Also den Namen, der sagt es, verrät es schon. Sultan Süleyman der Erste, damals der wahrscheinlich wichtigste Herrscher des Osmanischen Reiches, hat sich 1529 auf den Weg gemacht von Konstantinopel, wie Istanbul damals noch geheißen hat, Richtung Wien, um eine Heimatstadt einzunehmen. Stichwort erste Wiener Türkenbelagerung. Und knapp 500 Jahre später hat eine niederländische Stiftung, die Sultans Trail Foundation, diesen Weg als Weitwanderweg ins Leben gerufen, um eine Alternative zum Jakobsweg zu schaffen, um den Westen mit dem Osten zu verbinden und so einen weißen Fleck auf der Landkarte zu füllen. Und das war für mich eigentlich neben der Tatsache, dass ich aus Wien losgehen konnte, der Hauptgrund, einfach in eine Richtung zu gehen, die ich zwar schon ein bisschen kannte auch von meinen Reisen, aber die generell halt für viele noch irgendwie so ein weißer Fleck ist.
Ja, schön. Ich muss das natürlich fragen, weil wir Fokus Donau-Region haben. Was hat die Donau für dich bedeutet? Du bist ja teilweise an ihr vorbeigelaufen, ne, oder mit ihr mit durch den Dschungel auch teilweise. Was hast du da erlebt?
Ja, witzig. Ich komme ja aus Wien und seit ich denken kann, ist die Donau halt irgendwie Bestandteil meines Lebens. Also sie war immer da und sie wird wahrscheinlich auch immer da sein. Und
hoffentlich, ja.
Hoffentlich. Interessant war allerdings, dass man in ungewohnter Umgebung, und da muss man gar nicht mal so weit rausfahren aus Wien, die Donau auf mich so fremd gewirkt hat wie ein Löwe, den man dutzende Male im Zoo gesehen hat Und dann steht man plötzlich in der Wildnis vor einem echten Löwen und denkt sich, oh, okay, was ist hier los? Also sie wirkt dann auf einmal breiter, mächtiger, stärker, manchmal auch bedrohlicher. Aber das Schöne war, dass sie mich eigentlich auf der Hälfte der Strecke, also ich war knapp 2400 Kilometer unterwegs und bis Smederevo in Serbien, das ist so circa nach 1200, 1100, fast 1200 Kilometern, hat mich die Donau eigentlich ständig begleitet, war wie ein Kompass für mich. Und ich habe sie 16 Mal überquert auf der Strecke, teilweise auf Brücken, teilweise mit Fähren. Und war dann doch, ja, ich glaube, 52 Tage lang hat es gedauert, bis ich mich dann endgültig von ihr verabschiedet habe. Und dass sie mir so lange den Weg gewiesen hat und mich mitunter auch geprüft hat, denn du hast es schon angesprochen, es war in dem Jahr, in dem ich unterwegs war, ein sehr regenreiches, feuchtes Jahr und dann hat die Donau Hochwasser geführt und viele Wege standen einfach unter Wasser, wo ich mir also Umwege suchen musste. Dadurch, dass es so viel geregnet hat, war auch die Botanik natürlich irgendwie ins Uferlose gewachsen und ich hätte mitunter eine Machete gebraucht, um mich durchzuschlagen. Ging aber auch so, eben mit vielen Umwegen. Also sie hat mich viel geprüft, sie hat mir viel abverlangt, mir sehr viele Gelsen, wie man bei uns in Österreich sagt, also Stechmücken geschickt. Aber sie hat mich auch getragen und geleitet durch 5 Länder. Also es sind natürlich nicht alle 10 Länder durchquert, aber nur 5 Länder, die sie mich begleitet hat. Und ich finde, das Schönste war, weil sie auch oft grenzfluss ist und ich auch sehr oft Grenzen überquert habe, mitunter auch illegal, das beschreibe ich auch im Buch. Sie ist auch Teil der Balkanroute in umgekehrter Richtung gewesen, natürlich. Dass mit jeder dieser Überquerung ein kleiner Sieg gegen die Angst vor dem anderen, vor dem Nächsten, vor dem Nachbarn, was da auf einen zukommt, überwunden wurde.
Was hattest du für Begegnungen? Was hat dich da vielleicht auch wieder mit Fokus auf der Donau, mit der Donau besonders geprägt?
Ja, vorweg sehr wenige Begegnungen mit Wanderern. Also ich bin eigentlich nur einem einzigen Wanderer begegnet, der entgegengesetzten Richtung kam, aber der wollte nicht mit mir reden. Aber man begegnet natürlich sonst sehr vielen Menschen. Also ich bin neben diversen Leuten, die da halt einfach leben, entlang des Flusses, bin ich zum Beispiel auch einer Kommune deutscher Auswanderer begegnet in Ungarn. Ich bin Schwurblern und Verschwörungstheoretikern über den Weg gelaufen. Ich bin mal einer Gruppe von Menschen über den Weg gelaufen, die auf einer Donauinsel zwischen Serbien und Kroatien sich eingebildet haben, dort ihren Fantasiestaat gründen zu müssen, namens Liberland, also eine Utopie, die auf Bitcoins aufgebaut ist. Habe dort eine Nacht verbracht und mich mit diesen Menschen unterhalten, einfach zu versuchen, allen Menschen irgendwie zuzuhören und ihre Geschichten zu hören, zu verstehen, was sie antreibt und warum sie das machen und wie sie sich das vorstellen. Ich bin bei einem kroatischen Kriegsveteranen untergekommen, der in der Grenzstadt Ilok, das ist, wo die Donau Serbien von Kroatien teilt, untergekommen, der mit mir sein Haus geteilt hat und mir Geschichten aus seinem Leben, aus seinem sehr umfangreichen Leben mit mir geteilt hat. Und generell, egal ob das jetzt in Slowakei oder in Ungarn, in Kroatien oder in Serbien war, bin ich immer wieder sehr vielen wildfremden Menschen begegnet, die generell, und ich weiß, das ist ein Klischee und das sagt man nicht gern oder hört man nicht gern, aber ich kann dieses Klischee tatsächlich nur bestätigen, dass je tiefer man irgendwie im Balkan vordringt, umso netter und gastfreundschaftlicher und herzlicher werden die Menschen und interessierter. Und egal in welchen dieser Länder ich unterwegs war, ich bin aufgenommen worden und habe mir oft die Frage gestellt: Ja, würde ich als Österreicher einem wildfremden Wanderer, der zerlumpt daherkommt, die Tür öffnen, ihn bei mir zu Hause beherbergen und zu essen geben und dann auch nicht einmal einen Cent dafür erwarten, sondern interessiert seine Geschichten lauschen? Das fand ich ein sehr schönes Verbindungsglied entlang des.
Mir fällt da gerade ein, du hattest ja eine Wette am Laufen, ne, ob deine Schuhe durchhalten. Was hatte es mit dieser Wette auf sich?
War schon relativ am Anfang in der Slowakei, habe ich in einer Bar mit dem Barbesitzer gewettet, weil er meinte, ich komme damit, wenn es gut geht, bis Budapest. Und ich wollte bis Istanbul gehen in meinen Schuhen, die er sehr abwertend immer Tennisschuhe genannt hat. Das waren irgendwelche super-duper Hightech, Gore-Tex, Leicht. Gewicht, Tracking, Ultra-Dingsbums-Schuhe, ich habe keine Ahnung. Ich bin
Gute Schuhe, ja.
kein Outdoor-Mensch. Aber so gut waren die dann auch wieder nicht, weil die haben schon kurz nach Bratislava die ersten Risse und Löcher bekommen. Je nachdem, er hat gemeint, ich komme damit höchstens bis Budapest und ich habe mit ihm eine Wette abgeschlossen. Wenn ich in diesen Schuhen bis nach Istanbul komme, dann wird er sie sich in seiner Bar in der Slowakei aufhängen. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft. Es war zwar kaum mehr Profil auf den Schuhen, die waren ziemlich durch, wie auch ich übrigens, aber ich bin damit in Istanbul angekommen und der Herr kriegt noch einen Besuch von mir mit einem Paar abgeranzter Tennisschuhe.
Sehr schön. Also irgendwann ist das dann auch, glaube ich, ein guter Pilgerort vielleicht, ne, für alle Wanderer auf dieser Strecke, um
Ja.
sich die Schuhe anzugucken und auch ein bisschen Hoffnung und Glauben an sich selbst und an alle anderen Wanderer zu bekommen.
Ja.
Kurz noch zum Finale. Also wir haben ja schon gehört, du hast es geschafft, ne? Du hättest es auch beinahe geschafft, ich glaube, der Erste zu sein, der die EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei nur zu Fuß überquert. Aber das wurde dann doch leider blockiert.
Ja, also man muss dazu sagen, im Gegensatz zum Jakobsweg, den Sultans Trail gehen im Jahr eine Handvoll Menschen und um mal eine Zahl zu nennen, 2022 waren das 45 Menschen, die da unterwegs waren, davon 21 mit dem 21 zu Fuß und davon sind nur 6 angekommen. Nicht, weil sie gestorben sind unterwegs, sondern weil einfach die Strecke zu lang ist und die Menschen halt irgendwie irgendwann mal aufgegeben haben oder keine Zeit oder keinen Bock mehr hatten. Und die wenigen Sultans, Trailer und Trailerinnen, die vor mir unterwegs waren, haben mir gesagt, die EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei kann nicht zu Fuß überquert werden. Und immer wenn ich höre, etwas geht nicht, dann setzt sich bei mir irgendwie ein Motivator in Bewegung, alles in die Gänge zu setzen und zu schauen, ob das nicht vielleicht doch geht. Und so bin ich in Sofia, in der bulgarischen Hauptstadt, in die Botschaften von Griechenland und der Türkei spaziert, um mir da Sondergenehmigungen einzuholen, damit ich der erste Sultans-Trailer sein kann, der auch wirklich jeden Meter dieses Weges zu Fuß geht. Das ist ja lächerlich. Es ist ein Kilometer langes Stück zwischen beiden Grenzen. Man darf mit dem Fahrrad durch, man darf mit dem Auto durch, man darf mit dem Motorrad durch, aber man darf nicht zu Fuß durch. Und ich habe tatsächlich diese Sondergenehmigungen bekommen, wieder erwarten. Aber ja, oft sind Erwartungen und Realität dann doch ein Riesenunterschied. Und als ich dann Wochen später an der Grenze angekommen bin, wurde ich eines Besseren belehrt und steckte dann im Niemandsland fest zwischen Griechenland und der Türkei und habe dort mich schon gesehen als Tom Hanks in Terminal, falls du diesen Film kennst, der wochenlang auf dem Flughafen oder monatelang auf dem Flughafen gefangen ist und da nicht mehr rauskommt. Und das war ein ähnlicher Zustand bei mir.
Das war auf jeden Fall sehr spannend zu lesen. Also vielen, vielen Dank für die Eindrücke. Und es gibt ganz viel mehr, was man in deinem Buch erlesen und erfahren kann und für sich dann vielleicht auch entscheiden kann, ob man das auch mal macht, je nachdem, in welche Richtung dann, ne? Da findet man auf jeden Fall schon Tipps und Hinweise. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Und an alle natürlich der Appell, lest das Buch. Es hat mir auch sehr viel Freude bereitet.
Danke, Annika.
Und weitere aktuelle Buchtipps rund um die Donau hat Julia Zobel von Literaturtest zusammengestellt. Buchempfehlungen.
Ich mache heute den zweiten Block und ich würde anfangen mit dem ersten Titel Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen. Der Titel wurde geschrieben von der Autorin Milica Vucic und am 18.03. ist der bei Schalnei erschienen und wurde übersetzt aus dem Serbischen von Rebecca Zeinzinger. Die Autorin wurde 1989 in Belgrad geboren und studierte Malerei und bei dem Roman handelt es sich um den ersten, der eben auch auf Deutsch erschienen ist. Es geht in dem Roman um Eva. Eva bringt ihren Sohn relativ jung zur Welt, trennt sich dann aber von dem Vater und zieht ihn dann mit den Eltern alleine groß. Eva begegnet dann Viktor. Viktor ist erst so ein bisschen die ideale Vorstellung eines Mannes für Eva. Aber dieses Bild zerbröckelt eben ziemlich schnell. Er begegnet ihr immer öfter als eifersüchtig und kontrollierend und kritisiert ihr Aussehen, ihr Verhalten, ihre Erziehung, ihr Umfeld, also eigentlich so ziemlich alles an Eva. diese Eifersucht und Kontrolle wird dann eigentlich nur noch schlimmer, als sie dann gemeinsam nach Deutschland ausreisen. In dem Buch ist die Rolle der Donau tatsächlich auch ziemlich interessant. Also das erste Mal erzählt sie zum Beispiel von der Donau und so von dieser Vorstellung, dass wenn man als Paar händehaltend gemeinsam in die Donau geht und dann wieder herausgeht, dass man dann als verheiratet gilt. Und als sie eben mit Viktor das erste Mal gemeinsam an der Donau ist, da wo sie auch viele ihrer Kindheitserinnerungen hat, ist das Wasser eben zu kalt, um mit ihm ins Wasser zu gehen. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Zeichen der Donau, auf das sie aber eben einfach dann nicht hört. Und die Donau ist so für Eva Heimat und Rückzugsort und wird auch beschrieben als, dass die Donau so durch sie durchfließt, also wirklich Teil ihrer Identität ist und ist tatsächlich auch so das Erste, was Viktor ihr wegnimmt. Insgesamt erzählt das Buch die Geschichte von häuslicher Gewalt und dieser langsame Weg der Isolation von allen und allem, was Eva wichtig ist. Dann würde ich den nächsten Titel vorstellen. Das ist Europa in Sepia von der Autorin Dubrava Ugrešić. Die Autorin wurde 1949 in Jugoslawien geboren und musste 1993 Kroatien aus politischen Gründen dann verlassen. Ihre Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt und bis zu ihrem Tod 2023 lebte sie in Amsterdam. Der Titel ist 1.10. diesen Jahres im ETA Verlag erschienen und übersetzt wurde er von Marie Alpermann. Das Buch besteht aus Essays und umfasst sehr aktuelle Debatten, also um Migration, Armut, Prostitution, sexuelle Gewalt und insbesondere halt auch, wie die Medien darüber berichten. So selber als Migrantin thematisierten sie beispielsweise auch Debatten um Immigration, insbesondere aus ihrem Herkunftsbereich, also Mittel- und Osteuropa, und halt auch, wie die Medien darüber berichten. Dann zum Beispiel auch über Stereotype. Sie redet zum Beispiel über den Begriff die Polen, was oft als Sammelbezeichnung benutzt wird für alle OsteuropäerInnen, und fasst auch Überlegungen zusammen über, wie aktuell eigentlich schlechte Nachrichten immer präsent sind, aber dass es eben auch jeden Tag neue Ereignisse gibt und neue Nachrichten und dass sie dadurch dann fast wieder in Vergessenheit geraten. Also insgesamt ein sehr eindringlicher Essayband mit einem sehr klaren Blick und persönlichen Erfahrungen und ja auch sehr zentrale Debatten, wie gesagt. Der nächste Titel ist die Balkan-Odyssee 1933 bis 1941 auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa. Der wurde geschrieben von der Autorin Marie Janine Karlik und erschienen ist er am 15.10.2025 bei CH Beck. Hier geht es eben um die Geschichte deutschsprachiger Flüchtender und Immigranten, ja, eben in die Balkanländer und dann in den Jahren 1933 bis 1941 und zeigt so diese historische Perspektive aus persönlichen Ereignissen. Im Vordergrund stehen also eben persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse und Erlebnisse des Exils. Und dazu wurden eben Tagebucheinträge und Briefe benutzt, um so diese Einzelschicksale nachzeichnen zu können. Gezeigt werden verschiedene Gründe und halt auch Lebensgeschichten im Exil und halt auch, dass dieser Weg eben nicht immer geradlinig ist, sondern dass sich oft die politische Lage in den Ländern dann auch verändert hat und die Menschen ihr ganzes Leben wieder zusammenpacken mussten und wieder flüchten mussten. Die Donau wird hier eben als internationales Gewässer dargestellt, wo politische Maßnahmen ja schwieriger sind, ist auch zentraler Schauplatz des Geheimdienstkrieges und eben auch natürlich Fluchtweg. Dabei Weg in die Freiheit, aber eben auch ein sehr gefährlicher Weg, der tödlich enden kann. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr bewegender, aufschlussreiches Buch, das den gefährlichen Weg sehr interessant nachzeichnet. Genau, die Autorin ist Historikerin und lehrt in München. Das nächste Buch ist eine von denen, von Christian Luksch. Das ist am 14.10. bei Books on Demand erschienen und er wuchs in den 1960er und 1970er Jahren als Kind einer alleinerziehenden Arbeiterin auf und lebt in Niederösterreich. Nach über 40 Jahren als psychiatrischer Krankenpfleger legt er dann eben mit diesem Buch sein Romandebüt vor. In dem Buch geht es um Gabriela. Gabriela treffen wir als erstes 2025, also dieses Jahr. Sie ist eben auf dem Weg zurück in ihre Heimat und auf dem Weg zu einem Begräbnis. Und dort in ihrer Heimat, also in Städten angekommen, ist sie so ein bisschen konfrontiert mit ihrer Kindheit. Ab da wird dann die Geschichte erzählt, wo sie 14 Jahre alt ist. Wir begegnen dann Gabriela mit ihren Freunden. Das sind drei Jungs mit den Namen Robert, Steffen und Harald. Die vier werden eben im Dorf und insbesondere halt auch von ihrer Klasse als sogenannte Hurenkinder bezeichnet. weil sie halt keine Väter haben. In dem Ort, wo sie sind, denken eigentlich viele nur daran, herauszukommen, also rauskommen aus diesem Ort und mehr aus sich zu machen. Und die Chance, die sie eben sehen, ist in Kisten, die sie finden vom alten Fährmannshaus. Das wird eben geräumt und sie finden da zwei und finden darin dann wertvolle Münzen und Briefmarken, aber eben auch eine SS-Uniform. Ihr Weg raus aus diesem Ort ist letztendlich auch ein sehr gefährliches Geheimnis, was für sie offenbart wird und was so ein bisschen auch eine Zielscheibe leider auf den Rücken der Kinder zeichnet. Die Donau ist in dem Buch auch Symbol, aus dem Ort rauszukommen, Rückzugsort, aber eben auch als Ort von Kriegsverbrechen, wo eben Menschen in den Tod getrieben wurden. Also wird sehr vielseitig dargestellt. Es ist eine wirklich interessante Geschichte mit vier Charakteren, mit denen man auf jeden Fall mitfiebert. Also mir persönlich sind die auch sehr ans Herz gewachsen. Das nächste Buch ist Die andere Hälfte. Das ist ein Essay, der am 16.10. bei Antea veröffentlicht wurde, von Ecila Farkasova geschrieben wurde und aus dem Slowakischen übersetzt wurde von Christa Spanik. Der Essay hat den Untertitel Wie Erinnerungen uns formen und wie wir sie prägen und setzt sich mit der Frage auseinander, was uns zu dem Menschen macht, der wir eigentlich sind. Insgesamt geht es so ein bisschen um eigene Erinnerungen, aber auch um philosophische Überlegungen über das Erinnern an sich. Sie betrachtet Momente der Gegenwart, aber insbesondere auch der eigenen Kindheit und ja auch Räume, die diese Erfahrungen geprägt haben. Also zum Beispiel so das eigene Geburtshaus so als Grundlage, als Kern, wo man die ersten Erfahrungen sammelt und sich das selbst so ein bisschen anfängt zu bilden. Farkasova folgt Emersons Gedanke, dass der Mensch nur zur Hälfte er selbst sei und zur anderen Hälfte das, was er über sich sagen kann, und beschreibt damit halt auch so das Selbstwerden als Prozess. Die Autorin wurde 1943 in der Slowakei geboren und ist Philosophin und Schriftstellerin und hat halt auch schon mehr als 30 Bücher veröffentlicht, darunter Prosa, Gedichte, Essays, Literaturkritiken, und die wurden auch schon über 10 Sprachen übersetzt. Das nächste Buch ist Justine von Justine Toms, was am 20.10. diesen Jahres beim ETA Verlag veröffentlicht wurde und aus dem Bulgarischen übersetzt wurde von Elvira Borman-Nassonova. Am Anfang treffen wir Justine 1915. Während des Völkermordes der ArmenierInnen wird eben Justine als Kind aus ihrer türkischen Heimat gerissen und flüchtet nach dem Tod des Vaters mit ihrem Bruder nach Paris zu der Mutter, die eben gerade auf Geschäftsreise ist. Und ihr Weg führt dann eben durch Paris und dann schließlich mit ihrem Ehemann, den sie in Frankreich kennenlernt, nach Bulgarien. Dann beginnt eben der Zweite Weltkrieg, der alles zerstört, und sie bekommt halt auch mit, wie die Juden verfolgt und vertrieben werden. Die Bombardierung kostet sie dann eben auch einen Menschen, der ihr sehr nahe liegt. Aber die Zeit danach kostet sie dann eigentlich alles. Sie und ihr Mann werden dann zu Volksfeinden erklärt. Er möchte eben nicht aus Bulgarien raus und letztendlich wird er dann zu einer Befragung gesehen und dann weiß Justine nicht, was mit ihm passiert ist. Insgesamt behandelt das Buch den Horror von Krieg, Vertreibung, Verlust, sozialistischem Arbeitslager, Zwangsprostitution, aber eben halt auch diesen Kampf einer jungen Frau um die eigene Identität, ums Überleben und halt auch insbesondere um ihre Kinder. Also insgesamt ein sehr eindringliches Buch, was mich auf jeden Fall noch lange nach dem Lesen auch begleitet hat. Das nächste, und das wäre dann auch mein letzter Buchtipp, das ist Fluss der versunkenen Träume von Anna-Sophia Glas. Das wurde am 27.11. bei Ullstein veröffentlicht. Wir begegnen Johanna im Jahr 1990. Sie hat von einem Verlag den Auftrag bekommen, einen Reisebericht über die Donau zu schreiben. Sie zögert aber so ein bisschen, von dem Bekannten wegzugehen, also aus Passau eben wegzureisen. Und im Altersheim begegnet sie dann der Seniorin Mathilde. Mathilde erzählt ihr dann die Geschichte von Lania und Boris. Lanias Bruder ist eben auf Schiffsfahrt gestorben und seither hat Lania großen Respekt vor der Donau, aber ist auch so ein bisschen besessen davon, alles über sie zu wissen. Ja, wir begegnen dann Lania im Dampfschiff die Donau hinauf und ihr großer Traum, und das betonen sie auch immer wieder, ist nicht zu heiraten. Sie reist dann mit ihrem Großvater und lernt Boris und seine Familie kennen. Es ist eine Familie, von der sie auf jeden Fall sehr viel lernt, und auch Boris lernt sie immer näher kennen, und doch hat sie halt eben diesen Willen, nicht zu heiraten und das Geschäft ihres Vaters zu übernehmen, was gar nicht so einfach ist, weil Lanja und Boris Geschichte spielt sich eben Anfang der 1900er Jahre ab. Das Flussthema und halt auch Donau ist auch sehr präsent in diesem Buch. Die Donau wird so ein bisschen als lebendig beschrieben, als grenzenüberschreitend natürlich durch die Schiffsfahrt, aber halt auch als sehr gefährlich und tödlich. Interessant ist auch der politische Aspekt, der hier betont wird. Also Donau als Propagandamittel wird hier erwähnt. Also die Darstellung der Donau 1900 wird thematisiert, wo sie eben auf Postkarten in der Farbe Blau dargestellt wurde. Aber das gilt halt nicht für ihren gesamten Verlauf, sondern nur bis zum Eisernen Tor. Also da, wo die Donaumonarchie endete. Und sobald halt der Fluss die Auslaufe der Karpaten erreichte, wurde er dann eben als braun oder bleigrau oder halt auch in einem giftigen Gelb dargestellt. Also auf jeden Fall interessante Aspekte der Donau und halt auch insgesamt eine sehr interessante Geschichte, von der nicht nur Johanna lernen kann. Das wären meine Buchtipps.
Soweit Auszüge aus dem Online-Event von Literaturtest Berliner PR-Agentur, die das Fokusthema Donau unter Strom und zwischen Welten betreut, im Auftrag der Leipziger Buchmesse. Ich bin Stefan Oschert, Kurator des Donau-Programms und Host dieses Podcasts. Die nächste Ausgabe der Donau-Flaschenpost gibt es im neuen Jahr. Einstweilen gut Tauch in die Donau-Literatur, einen schönen Advent und einen guten Rutsch mit vielen guten Büchern hoffentlich. Ich sage tschüss, ich bin Stefan Oschert. Ciao.
Donau-Flaschenpost. Der Podcast zum Fokusthema der Leipziger Buchmesse 2026. Donau, unter Strom und zwischen Welten. Eine Produktion im Auftrag der Leipziger Buchmesse.